es hat sich vor allen Dingen eben das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ergeben vom Februar, dass er da erstaunlich deutlich war. Und dass eine Bedingung, die wir damals drin hatten, neben ein paar Kleinigkeiten, die wir zwischenzeitlich geändert haben, rausgenommen hat. Wir haben damals gesagt, es sollte sich auf unheilbare Erkrankungen mit absehbarer Todesfolge begrenzen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das nicht rechtens ist, nicht verfassungsgemäß ist. Ein Mensch hat jederzeit jederzeit das Recht, aus dem Leben zu scheiden und dabei auch eben Hilfe in Anspruch zu nehmen, egal ob er erkrankt ist oder nicht. Das mussten wir ändern und einige Details sind geändert worden.
Ziel des Vorschlags ist es, ich zitiere hier mal kurz, dem vom Verfassungsgericht vorgegebenen Freiraum für selbstbestimmtes Sterben abzusichern und zugleich den Lebensschutz zu stärken, also nicht frei verantwortliche Suizide zu verhindern. Was heißt das im Konkreten?
Das heißt im Konkreten, zum einen hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ganz unmissverständlich gesagt, jeder Mensch darf frei verantwortlich, wenn sein Wunsch dauerhaft, ernsthaft ist und realitätsbezogen, entscheiden. Erstens, wie er leben will und zweitens, wie er sterben will. Und das ist etwas, was der Staat dann auch nicht mehr zu bewerten hat. Und das ist ganz interessant. Das geht ihm dann nicht zwar an, er hat es zur Kenntnis zu nehmen. Das ist der eine ganz große Wurf, den das Bundesverfassungsgericht gemacht hat. Aber, sagt das Gericht, völlig zu Recht, und es besteht ja auch da wissenschaftlich kein Zweifel, die meisten Suizidversuche, die Menschen begehen und wenn sie sie dann überleben, werden von diesen Menschen bereut. Wir wissen, das sind Verzweiflungstaten, affektiv überlagerte Taten, die eben nicht dauerhaft und ernsthaft sind. Und wir wissen, dass manche Suizidversuche auch durch psychische Erkrankungen bedingt sind. So. Und die Herausforderung besteht nun darin, einerseits dieses Recht zu akzeptieren, aber andererseits tatsächlich nur diesen Suizidwilligen zu helfen, wo man sagen kann, der Wunsch ist tatsächlich dauerhaft. Der ist ernsthaft. Das ist ihr ganz klarer, frei verantwortlicher, realitätsbezogener Wunsch. Und um das zu gewährleisten, haben wir eben Sicherheitsmaßnahmen eingefordert durch das Gesetz, wie zum Beispiel zwei Ärzte, davon muss einer mindestens über psychotherapeutische, psychiatrische, psychosomatische Erfahrungen verfügen. Es muss eine Aufklärung geben, auch über die Palliativmedizin, dass es diese Optionen gibt. Es muss geklärt werden, ist hier eigentlich gute Medizin gemacht worden? Wenn jemand um Sterbehilfe bittet, weil eine schlechte Schmerzmedizin gemacht wird, ja, dann machen wir doch zunächst mal gute Schmerzmedizin. Und es müssen 10 Tage zwischen den Gesprächen und eben der Übergabe der tödlichen Dosis eines Giftes verstrichen sein. Das sind einfach Vorsichtsmaßnahmen, um eben nur ernsthafte, dauerhafte, realitätsbezogene Suizidwünsche zu unterstützen.
Sie beziehen sich in Ihrem Gesetzesvorschlag auch auf wissenschaftliche Daten aus Oregon, wo Sterbehilfe ja bereits gesetzlich geregelt und erlaubt ist. Können Sie vielleicht was dazu sagen, wie der assistierte Suizid dort organisiert ist und wo vielleicht auch die Unterschiede sind, zum Beispiel zur Regelung in der Schweiz?
Ja, man hat einige interessante Erfahrungen dort gemacht. Sie haben ja in Ihrer Anmoderation auch davon gesprochen, da werden das dann nicht die alten Menschen machen, die keine vernünftige Versicherung haben, die niemand zum Last fallen wollen. Und erstaunlicherweise kann man in Oregon feststellen, es sind diejenigen, die ihr Leben aktiv gestaltet haben, die auch ihr Sterben aktiv gestalten wollen. Es sind im Wesentlichen diejenigen, die ihr Leben lang, so sagte man das im Englischen, on the driver's seat, auf dem Fahrersitz gesessen haben, die auch beim Sterben auf dem Fahrersitz sitzen wollen. Also wir können eben nicht feststellen, dass eine unterprivilegierte, schlecht versorgte Schicht von armen Menschen oder mit Migrationshintergrund diejenigen wären, die darum bitten, sondern es sind die Aktiven, die Selbstgestalteten. Von Oregon kann man auch sehen, macht man jetzt seit 20 Jahren dort, und 0,4 bis 0,3% aller Todesfälle sind ärztlich assistierter Suizid, also 4 bis 3 Promille nach 20 Jahren. Das ist also kein Dammbruch, dass das immer wieder befürchtet wird, die Gesellschaft wird sich für einen Sinndammbruch geben. Das gibt es dort nicht. Das Besondere an Oregon ist, und dadurch unterscheidet es sich von der Schweiz, dass dort nur der ärztlich assistierte Suizid zugelassen ist, die Beihilfe zum Suizid zugelassen ist. In der Schweiz ist auch nicht ärztliche Beihilfe zum Suizid zugelassen. Dort sind die Zahlen auch gleich ein bisschen höher. Wir glauben, die beste Variante ist begrenzen auf ärztlich assistierten Suizid.
Ein Grund, also in meinen Augen, warum Sterbehilfe ja auch so viel diskutiert wird, ist, dass es ja auch grundsätzlich innerhalb der Gesellschaft unterschiedliche moralische Positionen und ethische Positionen dazu geben wird, zu diesem frei verantwortlichen Suizid, und vermutlich ja auch immer geben wird. Und ich habe mich gefragt, inwieweit versuchen Sie in dem Gesetzesentwurf zum assistierten Suizid diesen verschiedenen Positionen vielleicht gerecht zu werden, beziehungsweise inwieweit kann ein Gesetzentwurf diesen überhaupt gerecht werden?
Also einer der ganz entscheidenden Inhalte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Die gehen davon aus, wir leben in einer pluralen Gesellschaft, in der wir unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie wir leben und wie wir sterben wollen. Und das Gericht sagt ganz eindeutig, das hat der Staat zur Kenntnis zu nehmen und nicht mehr zu bewerten. Es geht den Staat überhaupt nichts mehr an, wie ein Mensch sein Leben gestalten möchte und eben auch sein Lebensende gestalten möchte. Es sei denn, es ist voreilig affektiv überlagert und nicht dauerhaft und nicht ernsthaft. So. Und genau das wollen wir in unserem Gesetzentwurf eben abbilden, indem wir uns nicht für eine bestimmte Form des Sterbens aussprechen und sagen, das ist eigentlich die moralisch richtige, sondern nur einen juristischen Rahmen bieten dafür, dass unterschiedliche Vorstellungen vom Sterben tatsächlich praktiziert werden können. Das heißt, mit unserem Gesetzentwurf ist auch jemand, der, sagen wir mal aus kirchlichen Gründen, sagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, der ist auch geschützt, weil die Ärzte sollen auch untersuchen, wird jemand zum Beispiel zu etwas gedrängt, was er eigentlich gar nicht will. Und wir sagen auch, wenn ein Arzt der Überzeugung ist, das kommt für mich nicht in Frage, aus welchen Gründen auch immer, kann er nicht dazu gezwungen werden. Das heißt, wir wollen eigentlich nur einen Schutzrahmen geben für Pluralität. Welche Form, die moralisch richtige ist, aus dem Leben zu treten, dazu äußern wir uns gar nicht.
Herr Wiesing, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch so einen kleinen Ausblick wagen zumindest und vielleicht auch so mit der Erfahrung aus dem Jahr 2014. Womit rechnen Sie denn in den nächsten Wochen an Reaktionen auf Ihren Gesetzesentwurf und welche Perspektiven erwarten oder erhoffen Sie sich vielleicht auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Thematik?
Naja, man hat es ja gesehen an den Reaktionen der Kirchen, dass sie immer noch nicht verstanden haben, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben. Sie haben als erstes gesagt, das geht nicht, das ist gegen unser Menschenbild. Völlig falsch. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja nur, das christliche Menschenbild ist nicht das Einzige, das die Gesetzgebung beeinflussen kann, sondern das darf man gerne haben, aber es gibt eben Menschen, die sehen es auch anders. Darüber hinaus hat Herr Spahn an 30 Organisationen und Personen eine Aufforderung geschickt, man möge doch Ideen, Vorschläge für eine Veränderung des § 217 ihm unterbreiten, jetzt Verfassungsreform. Und die meisten Organisationen, die wir angesprochen haben, sind genau die, die nun jahrzehntelang eine verfassungswidrige Politik betrieben haben, nämlich die, die massiv vom Bundesverfassungsgericht kritisiert wurden. Also da kann man nichts Gutes ahnen. Ich vermute mal, dass man wieder versuchen wird, die Schutzbedingungen so hoch zu schrauben, dass es sehr schwer wird für Menschen, die das wohlüberlegt frei verantwortlich wollen, das zu realisieren. Aber schauen wir mal, noch ist nichts entschieden. Ich denke mir, es wird noch eine Diskussion geben, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Organisationen noch nicht verstanden haben, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben.